Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bei uns auf Radio Gloria. Gottes Wille erscheint oft wie ein grosses Rätsel. Wie erkennt man, was Gott will? Wie erfahre ich, was sich Gott für mein Leben ausgedacht hat? Welche Schule soll ich besuchen und welchen Beruf erlernen? An wem soll ich mein Herz verschenken, um den richtigen Ehepartner zu finden? All das und vieles mehr dürfen wir in der jetzigen Sendung, die der Titel hat, «Das Leben im Reich des göttlichen Willen nach den Schriften Luisa Picaretta» erfahren. Luisa Picaretta ist Mystikerin im göttlichen Willen. Zu Gast bei uns die Schwester Monika Oertig und der Herr Manfred Anders. Grüß Gott miteinander und herzlich willkommen bei uns auf Radio Gloria.
Ja, auch ich grüße euch alle ganz herzlich im göttlichen Willen. Ich heiße Schwester Monika Oertig, bin geweihte Jungfrau und arbeite im seelsorglichen Bereich. Ich beschäftige mich schon längere Zeit intensiv mit den Schriften und der Mission mit der Dienerin Gottes Luisa Picaretta. Ja, im letzten Jahr begann ich in der Schweiz Neuenkirch Flüeli Einkehrstage und Exerzitien zu organisieren und zu halten zum Thema «Das Leben im Reich des göttlichen Willens». Und dazu habe ich als weitere Referenten auch einen Priester aus Deutschland und eben Manfred Anders eingeladen. Und ich habe ihn kennengelernt durch das Buch, das er selber geschrieben hat, «Das Leben im Reich des göttlichen Willens». Ja, und damit begann auch unsere Zusammenarbeit für weitere Vorträge an und anderen Orten wie in Deutschland, Schweiz und Italien. Ja, ich durfte dann letztes Jahr in Neuenkirch zum ersten Mal das auch in der Schweiz bekannt machen. Das ist hier im deutschsprachigen Raum wenig bekannt. Und es findet aber jetzt bereits schon weltweit wird es immer mehr bekannt. Und es ist uns eine besondere Freude, auch diesem Ruf Gottes zu folgen. Jetzt gebe ich das Wort weiter.
Ja, ich begrüße Sie, liebe Zuhörer, und freue mich, dass wir Ihnen ja über diese wichtige Mission von Luisa Picaretta berichten dürfen. Ich heiße Manfred Anders und wohne in der Nähe von Köln. Ich war 30 Jahre im Schuldienst als Lehrer für Sonderpädagogik und unter anderem auch als Religionslehrer. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit den Schriften der Dienerin Gottes Luisa Picaretta. Zunächst gab es ja nur Übersetzungen in englischer Sprache und Anfang 2000 gab es dann auch eine erste Veröffentlichung, so einen kleinen Band über die Schriften Luisa Picarettas, der schon im Jahre 1936 in Deutschland von einem Benediktiner veröffentlicht worden ist, Pater Beda Ludwig, ein Benediktinerpater aus dem Kloster Andex. Und das war also eine Neuveröffentlichung. Und von vielen Leuten hörte ich nachher, das ist so schwierig, das ist alles sehr schön, aber man versteht gar nicht, man weiß ja gar nicht, wie man das leben soll. Das hat mich dann veranlasst, im Jahre 2013 ein Einführungsbuch in die Schriften der Dienerin Gottes Luisa Picaretta zu verfassen, mit dem Titel »Das Leben im Reich des göttlichen Willens«. Ja, wie Schwester Monika schon bemerkt hat, seit letztem Jahr, den Exerzitien im Flüeli, arbeite ich mit ihr zusammen im Apostolat des göttlichen Willens.
Gut, ja, zu Beginn wollen wir jetzt auch um die Fürsprache und den Beistand jener bitten, die auch im göttlichen Willen gelebt haben. und wollen mit einem Gebet beginnen. Mutter und Königin vom göttlichen Willen. Wir haben Jesus in uns. Damit du zufrieden bist und in uns dasselbe findest wie in Jesus, schenken wir alles dir. Und außerdem, liebe Mutter aller Herzen, möchten wir Jesus all das Wohlgefallen bereiten, das er an dir fand. So wollen wir eintreten in dein Herz, uns deine Liebe, deine treuen Dienste, alle deine Zärtlichkeiten und mütterliche Fürsorge aneignen, um sie Jesus zu schenken. Amen. Heiliger Adam, bitte für uns. Heilige Eva, bitte für uns. Heiliger Anibaldi Francia, bitte für uns. Ja, Mutter und Königin vom göttlichen Willen, bitte für uns. Ehrwürdige Dienerin Gottes, bitte für uns.
Wir geben Ihnen einen kurzen Überblick darüber, wie wir ja jetzt vorgehen wollen. Also in dieser Sendung werden wir Ihnen zunächst einen Einblick geben in das Leben der Dienerin Gottes Luisa Picareta und was ihre besondere Berufung vom Herrn war. Schwester Monika wird Ihnen also zunächst das Leben der Dienerin Gottes in wichtigen Punkten vorstellen. Dabei konzentriert sie sich besonders auf jene Aspekte, welche die Auserwählung durch den Herrn und die außergewöhnliche Mission verdeutlichen, die die Dienerin Gottes für unsere Zeit empfangen hat. In einem weiteren, ja, in der Fortsetzung werde ich dann auf die Schriften Luisa Picaretas zu sprechen kommen, in welchen der Herr ihr die Geheimnisse und Wahrheiten über das Leben im göttlichen Willen offenbart hat, welche uns die Gabe des Lebens eben im göttlichen Willen auf ganz neue Weise für unsere Zeit vermitteln.
Ja, dann wollen wir jetzt beginnen mit dem Leben, mit der Biografie von Luisa Picaretta. Luisa Picaretta wurde am 23. April 1865 in der Kleinstadt Corato, das ist in Süditalien in der Provinz Apulien in der Nähe von Bari, geboren. Das ist nur 90 Autominuten entfernt von Pater Pio. Denn Luisa und Pater Pio waren Zeitgenossen und haben sich gekannt. Luisa starb dann mit 82 Jahren in Corato im Ruf der Heiligkeit am 4. März 1947. Wer war Luisa? Luisa war eine Mystikerin. Das heißt, sie sah den Herrn, hörte seine Worte und lebte in einer direkten Beziehung mit der übernatürlichen Welt. Sie empfing vom Herrn eine wunderbare Gabe, empfing vom Herrn darüber viele Lehren, um diese Gabe auch uns zu vermitteln. Das Leben und die Person der Dienerin Gottes ist also ganz eng mit dieser Gabe verbunden, die der Herr in unserer Zeit schenken will. Bevor ich also jetzt auf das außergewöhnliche Leben dieser Dienerin Gottes eingehe, möchte ich Ihnen die besondere Berufung und Gabe vorstellen, welche Luisa Picaretta für die ganze Kirche und damit auch für uns empfangen hat. Die Lehren über diese Gabe finden wir in den Schriften, welche die Dienerin Gottes im Gehorsam gegenüber ihren Beichtvätern aufgeschrieben und uns hinterlassen hat. Das ist immer ganz wichtig, dass sie immer im Gehorsam gegenüber der kirchlichen Autorität geschrieben hat. Diese Gabe war jenseits ihrer menschlichen Fähigkeiten. Es ist die Gabe des Lebens im göttlichen Willen. Luisa wurde auserwählt unter Millionen, um uns die Erfüllung der Bitten des Vaterunsers zu bringen. Jesus erklärt Luisa, dass er die Apostel das Vaterunser gelehrt hatte, um die Kirche das Reich des göttlichen Willens erflehen zu lassen. Die Worte Jesu waren prophetisch, denn er betete: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und damit sagt er, dass ganz gewiss die Zeit kommen wird, wo die Menschen wie die Heiligen im Himmel den göttlichen Willen besitzen werden. Sie werden Gott auf vollkommene Weise verherrlichen und seiner Liebe vollkommen entsprechen. Ja, und so hat die Heilige Kirche 2000 Jahre lang um die Rückgabe unserer ursprünglichen Fähigkeit gebetet, unserem Schöpfer vollkommen entsprechen zu können. Mit dem Geschenk des göttlichen Willens wird sich das Gebet des Vaterunsers erfüllen: Dein Reich komme. Ja, das Reich Gottes, um das wir im Vaterunser beten, ist eine Gabe, welche Adam und Eva bei ihrer Erschaffung empfangen und besessen haben, welche sie aber durch den Sündenfall verloren haben. Es ist die Gabe des Lebens im göttlichen Willen. Im Vaterunser bitten wir also darum, dass die ursprüngliche Schöpfungsordnung, die Gabe und der Zustand des Anfangs wiederhergestellt werden. Und durch die Erlösung ist zwar der Sündenfall behoben worden, aber die ursprüngliche Schöpfungsordnung, in welcher Gott sein eigenes Leben im Menschen zeugen und der Mensch auf göttliche Weise wirken konnte, ist noch nicht wiederhergestellt. Und deshalb hat auch Jesus Luisas Schriften den Untertitel gegeben: Der Ruf an das Geschöpf zurück in die Ordnung, den Platz und den Zweck, für den es von Gott erschaffen worden ist. Jesus sagt Luisa: Das ist die größte Gnade, die Gott derzeit geben kann. Jesus weiß, dass es schwierig für uns ist, nicht immer ganz einfach in dieser Zeit zu leben, und deswegen hat er uns in dieser Zeit diese Gabe gegeben. Ja, wo die Sünde mächtig ist, wird die Gnade übermächtig. Und Gott hat entschlossen, den besten Wein bis zuletzt aufzuheben. Wir können jetzt zu dieser Gelegenheit mal zur Vertiefung auch eine Musikpause einschalten.
Thank you.
Wir beschäftigen uns mit dem Thema das Leben im Reich des göttlichen Willens nach dem Leben und Schriften der Luisa Picaretta und wollen uns jetzt mal die Auserwählung Luisas anschauen. Denn am 23. April 1865 Luisas Geburt und Taufe ist an einem weißen Sonntag. Auf den Tag genau, also 130 Jahre später, führte dann Papst Johannes Paul II. Diesen Tag als Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit ein. Luisa ist also im Nachhinein gesehen am Fest der göttlichen Barmherzigkeit geboren. Dann am 23. April 1878, im Alter von 9 Jahren, an einem weißen Sonntag, empfängt Luisa ihre erste heilige Kommunion und Firmung. Und sie beginnt, die Stimme Jesu zu hören. Mit 13 Jahren dann empfing sie die erste Vision. Luisa arbeitete damals im zweiten Stock ihres Elternhauses, wo sie über ihren Eltern wohnte. Und als sie dann plötzlich mal draußen einen Lärm hörte, ging sie auf den Balkon und schaute unten einen Mann in einer fremden Kleidung. Also vom Balkon aus gesehen auf der linken Seite. Und dieser Mann, der voll der Schmerzen war, bedeckt von Blut, mit einer Dornenkrone auf dem Haupt, umgeben von vielen Menschen, die ihn verspotteten und beschimpften. Und er war beladen mit dem Kreuz auf der Schulter. Als er dann näher kam und bei Luisa war unter dem Balkon, blieb er stehen. Jesus blickte auf, sah sie direkt an und bat sie: Anima, aiutami. Seele, hilf mir. Luisa war darauf dann bewusstlos geworden und zusammengebrochen. Ihre Eltern hörten den Krach und gingen zu ihr hinauf und fanden sie bewusstlos. Das war ihre erste Vision. Und jetzt wollen wir Luisas Leben als Opfer und Sühneseele anschauen. Als Luisa dann 16 Jahre alt war, ist sie unglücklich zu Boden gefallen und verlor seitdem nach und nach die Fähigkeit zu gehen. Luisa willigte ein, als Opfer und Sühneseele zu leben. Im Alter von dann 22 Jahren war sie dann endgültig und für über 60 Jahre ans Bett gebunden. Sie lebte dadurch in äußerster Zurückgezogenheit und führte ein mystisches Leben mit Jesus unter der direkten Führung der Kirche. Nachts wurde ihr Körper dann so starr, dass sie aus dieser Starre gar nicht mehr von selbst herauskam. Es war so wie eine Totenstarre. Erst wenn dann morgens ein Priester zu ihr kam und sie gesegnet hat, konnte er sie aus diesem Zustand befreien. Und ja, niemand konnte es erklären, mit was das zu tun hat. Und da wurden auch Ärzte vorbeigeschickt, die keine Diagnose stellen konnten und waren da auch ratlos. Und ja, Luisa war dadurch dann ganz in den Gehorsam zur Kirche gebunden und abhängig dann vom Kommen des Priesters. Unser Herr sagte zu ihr, dass er das so wollte und dass sie ausschließlich vom göttlichen Willen leben sollte. Und ja, sie war ja dann oft eigentlich sozusagen jede Nacht, das nannte sie dann so in meinem gewöhnlichen Zustand, nannte sie das, hat der Herr ja sie so oft, immer wieder und immer wieder mitgenommen, über die ganze Erde oder in den Himmel oder ins Fegfeuer und in die Hölle und hat ihr alles gezeigt, was er ihr mitteilen wollte, um eben ihr durch sie dann sie fähig zu machen, die Gabe des Lebens im göttlichen Willen wieder zurückzugeben, durch Luisa dann wieder zu aktualisieren. Also, der Herr wollte, dass sie ausschließlich vom göttlichen Willen leben sollte. Das bedeutet eben schlafen, essen, trinken, arbeiten, schreiben, das alles nur im göttlichen Willen, also nicht den göttlichen Willen tun, sondern ausschließlich im göttlichen Willen. Dann darauf kommen wir dann noch zu sprechen. Luisa legte sich niemals nieder, sie war immer in einer Sitzposition und so nahm ihr Körper eine starre Haltung in einer L-Form an, denn sie schrieb ja eigentlich die ganze Zeit durch und hat sehr, sehr wenig bis nichts geschlafen. Als dann Luisa starb, blieb sie in dieser Stellung, also in dieser L-Position. Und beim Begräbnis musste das Beerdigungsinstitut einen besonderen Sarg anfertigen, der sie in dieser sitzenden Stellung aufnehmen konnte. Man kann das auch im Internet nachschauen, also ihren Beerdigungstag, der ist sehr, sehr eindrücklich. Das kann man da alles auch nachschauen und sozusagen auch miterleben. Ja, Luisa hat 60 Jahre lang keine feste Nahrung zu sich genommen, außer der heiligen Eucharistie. Und da gab es Anlässe, wie als zum Beispiel als Bischof oder als Bischöfe, es waren immer mehrere, die in ihrer Lebzeit dann sie auch begleitet haben oder eben unter ihrem Gehorsam standen, gab es Bischöfe, die sie prüften und sie aufforderten, zum Beispiel am Nachmittag etwas zu essen. Sie aß dann im Gehorsam, was die Schwestern, die sich um sie kümmerten, kochten und ihr brachten. Zum Beispiel Säfte oder ein paar Trauben, Käse und Brot. Ja, sie schluckte es und erbrach es unversehrt wieder. Es war so intakt, dass die Schwestern es essen konnten. Und was sie erbrach, gab einen wohlriechenden Duft von sich. Ja, das ist jetzt einfach eines von diesen unzähligen Phänomenen, die da bei Luisa auftraten. Luisa erlebte verschiedene mystische Hochzeiten. In der Zeit, das war von 1888 bis 1900, wie gesagt, erfährt Luisa mehrere mystische Vermählungen. in denen sie, man kann das so ausdrücken, in denen sie graduell immer tiefer in der Gabe des göttlichen Willens verankert wurde. Und die heiligste Dreifaltigkeit nahm schließlich ganz von Luisa Besitz und nahm Wohnung von ihr. Und das erinnert uns an das Johannesevangelium, wo es heißt, wer mich liebt und an meinem Wort festhält, zu dem werden wir kommen und Wohnung in ihm nehmen. Das erlesen wir beim Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 23. Die mystische Phänomene Luisas an Luisas Leib wurde das Leiden Jesus sichtbar. Luisa hatte die unsichtbare Stigmata und die Wundmale Jesu an ihrem Körper, die aber erst erschienen, als sie gestorben war. Beim Pater Pio war es ja umgekehrt. Er hatte die Stigmata Jesu zu seiner Lebzeit und nach seinem Tod verschwanden sie. Und bei Luisa nach dem Tod wurden sie sichtbar. Ja, Pater Pio besuchte Luisa vermutlich eben durch die Gabe der Bilokation, denn Luisa hat nie Corato verlassen und Pater Pio war nie in Corato und doch haben sie sich gekannt und Pater Pio erkundigte sich auch bei seinen geistlichen Kindern aus Corato immer wieder nach ihr. Er fragte oft die Leute, die zu ihm kamen, warum kommt ihr zu mir, ihr habt doch Luisa. Ja, und Pater Pio sagt über Luisa, zu einer seiner geistlichen Tochter: Die Welt wird ob ihrer Größe verblüfft sein. Das neue Jahrtausend wird das Licht Luisas sehen. Eine Gabe auch für uns. Jesus sagt zu uns allen, ich spreche jetzt durch, von den Schriften Luisa, was er Luisa, durch Luisa in ihren Schriften uns mitteilt. Jesus sagt: So hört mich denn an, meine Kinder. Lest aufmerksam diese Worte, die ich euch vorlege. Und ihr werdet das Bedürfnis empfinden, aus meinem Willen zu leben. Ich stelle mich an eure Seite, wenn ihr lest. Ich werde euren Geist, euer Herz anrühren, damit ihr begreift und den Entschluss fasst, die Gabe meines göttlichen Fiat zu begehren. Also, die Kenntnis ist unentbehrlich. Jesus sagt dazu, die Kenntnis ist unentbehrlich. Man liebt etwas dem Maß der Erkenntnis, die man besitzt. Wenn diese Kenntnis beginnt, nicht nur den Geist, sondern auch das Herz zu durchdringen, beginnt man alles in einem anderen Licht zu sehen. Der Sehnsüchte und die Wünsche verändern sich. Man beginnt auf andere Art zu beten, in eine andere Art von Beziehung mit den drei göttlichen Personen und der himmlischen Mutter einzutreten. Dein Leben ändert sich, ohne dass du daran denkst, wie du es ändern sollst. Weil Jesus und seine Interesse zu deinem Interessen geworden sind. Das sagt er am 23. März 1910. Ja, Gott gibt diese Gabe nur demjenigen, der sich auch wirklich dafür disponiert, der die richtige innere Haltung dafür aufbringt. Und das geht eben nicht so nebenbei, der Herr sagt. Es geht um die Aufmerksamkeit, um die Wachsamkeit, dass wir mit dem Herzen dabei sind. Wir wollen jetzt wieder eine Musikpause einschalten.
Ja, liebe Zuhörer, es ist schwierig jetzt in kurzer Zeit vorzustellen, was die Gabe des Lebens im göttlichen Willen ist. Da werden wir im Lauf der nächsten Sendung das noch vertiefen. Bevor ich jetzt etwas über die Schriften sage, möchte ich einfach mal sagen, ja, worum geht es bei dieser Gabe des Lebens im göttlichen Willen? Viele sagen, ja, die Heiligen haben doch schon im göttlichen Willen gelebt und wir kennen bisher den göttlichen Willen ebenso, ja, nur von außen. Er begegnet uns in den Geboten Gottes, in den Geboten der Kirche und die Gläubigen des Alten und Neuen Bundes haben sich bemüht, eben den Willen Gottes zu tun. Der Herr sagt aber, dass ursprünglich im Paradies, als Adam und Eva mit dieser Gabe geschaffen wurden, der göttliche Wille viel mehr war. Der göttliche Wille ist das Leben der allerheiligsten Dreifaltigkeit selbst. Die drei göttlichen Personen haben nur einen gemeinsamen Willen, aus dem die ganze Schöpfung hervorgegangen ist. Und der Mensch war sozusagen dazu geschaffen, dass Gott in ihm seine Wohnung bilden wollte und sein göttliches Leben im Menschen fortsetzen wollte. Und das ist die Gabe des göttlichen Willens, einfach das Leben und die Liebe Gottes in sich aufnehmen und ihm zurückschenken. Also das beste Beispiel dafür ist unser Atem. Wir nehmen die Liebe Gottes in uns auf und schenken sie ihm zurück. Aber er ist nicht zufrieden mit unserer kleinen menschlichen Liebe, das ist ja nur so, ich sag mal, die ersten Pfennige, die er uns gibt, sondern er möchte mit seiner eigenen Liebe geliebt werden. Und darum geht es in der Gabe des göttlichen Willens. Und dazu muss der Herr uns aber zeigen, wie er in seiner Menschheit im göttlichen Willen gelebt hat. Also wir kennen das Leben des Herrn eigentlich bisher nur so von der Außenseite her und die Heiligen sind ihm nachgefolgt eben ja in der Weise, was sie von ihm wussten, was sie wussten also, dass der Herr gesagt hat, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Der Herr sagt ja zu den Aposteln, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Luisa fragte den Herrn einmal, ja, warum hast du denn jetzt, sprichst du jetzt erst von dieser Gabe, warum hast du den Menschen das nicht offenbart zu deinen Lebzeiten? Und er sagte, ich musste zuerst das Werk der Erlösung schaffen. Die Menschen wären völlig unfähig gewesen, diese Gabe und die Lehren über den göttlichen Willen aufzunehmen. Sie mussten erst von ihrem Sündenzustand geheilt werden. Also hat er in der Erlösung sozusagen die Heilmittel gegeben, die Medizin, um überhaupt wieder fähig zu werden, das Leben der Gnade aufzunehmen. Die Gabe des Lebens im göttlichen Willen empfangen wir eigentlich schon in der Taufe, nämlich das übernatürliche Leben Gottes in den übernatürlichen Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Aber wie ja jeder auch sehen kann, das sind Gaben Gottes, die wir sozusagen als Samen in uns empfangen und die sich entfalten müssen. Der Herr sagt, dass eigentlich erst mit der Gabe des Lebens im göttlichen Willen die Sakramente ihre volle Wirksamkeit entfalten können. Wenn wir zum Beispiel zur Kommunion gehen, dann ist es ja häufig so, der Herr gibt sich uns ganz, aber wir können ihn innerlich nicht aufnehmen, weil wir nicht disponiert sind. Er sagt, die Seele hat einfach nicht den Raum in sich, wo ich meine Gaben niederlegen könnte. Und so kann er uns seine Gnaden oft nur tröpfchenweise geben. Und so ist es eben zu sehen, dass Menschen, die täglich zur Messe gehen oder die täglich die Sakramente empfangen, dann trotzdem sehr schnell wieder in ihre alten Gewohnheiten fallen oder auch schnell wieder in die Sünde zurückkehren. Und er sagt, das wird sich mit der Gabe des Lebens im göttlichen Willen ändern. Er wird also die Seele völlig umwandeln, vor allem durch die Wahrheiten, die er uns über den göttlichen Willen gibt, und so dass sie dann fähig wird, das Leben, das er uns in den Sakramenten schenkt, zu schenken, und dass wir es dann auch voll empfangen können. Also nur Adam und Eva hatten diese Gabe im Paradies vor dem Sündenfall, und mit der Gabe des Lebens im göttlichen Willen will er eigentlich diesen ursprünglichen Zustand wieder herstellen. Die ersten, die nach Adam und Eva dann ganz im göttlichen Willen gelebt haben, war die Mutter Gottes, denn sie empfing diese Gabe eben bei ihrer Empfängnis als die neue Eva, und Jesus kam dann als der neue Adam, und als der neue Adam, die neue Eva, mussten sie diese Gabe wiederherstellen. Das haben sie getan, vor allem in den 30 Jahren des verborgenen Lebens. Aber der Herr sagte, dass die Dreifaltigkeit bestimmte Zeiträume beschlossen hat, wann sie die einzelnen Gnaden gibt. Das Werk der Erlösung war eben ein sehr großes Werk, was für die ganze Menschheit bestimmt ist. Ebenso am Anfang die Schöpfung, das Werk der Schöpfung. Und jetzt wird es ein drittes Werk geben, das Fiat der Heiligung. Im Werk der Schöpfung, das ist besonders der Vater in Erscheinung getreten, im Werk der Erlösung der Sohn. Und jetzt wird in diesem dritten Fiat der Heiligung der Heilige Geist hervortreten. Jesus und Maria haben also haben ganz in der Gabe des Lebens im göttlichen Willen gelebt und haben sozusagen sie für uns vorbereitet, aber sie konnten sie zu ihrer Zeit nicht geben, sondern das tut der Herr jetzt eben durch die Dienerin Gottes Luisa Picareta. Ihr ganzes Leben ist ein Wunder, wenn man sich damit beschäftigt. Und er hat ihr in 40 Jahren, fast 40 Jahren, in denen sie schreiben musste, dann die Geheimnisse über die Gabe des Lebens im Reich des göttlichen Willens mitgeteilt. Die Kirche hat das mehrfach geprüft. Ihr erster außerordentlicher Seelenführer war der heilige Annibale di Francia, der Luisa in 19 Jahren begleitet hat. Er war der vom Bischof beauftragte Zensor ihrer Schriften, hat auch für die ersten 19 Bände jeweils das Imprimatur des Bischofs erhalten. Trotzdem gab es Widerstände auch aus dem Klerus, was schließlich dann 1938 dazu geführt hat, dass drei Werke ihrer Schriften, die veröffentlicht waren, auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt wurden. Das war für Luisa wie eine Kreuzigung, eine Verurteilung zum Tode. Und der Herr sagte zu ihr, sie haben nicht mich verurteilt, sie haben nicht dich verurteilt, sie haben mich verurteilt. Aber er hat sie getröstet, es wird die Zeit kommen, wo diese Schriften wieder voll ins Licht treten werden und bekannt werden. Es kam dann ein Prälat des Heiligen Offiziums und kassierte 34 Bände, die Luisa bis dahin geschrieben hatte, ein. Und die verschwanden dann in den Archiven des Vatikans. Und erst als der heilige Annibale dann, als sein Heiligsprechungsprozess lief, hat man dann auch in diesem Zusammenhang sich an dieses Werk erinnert, was ja zu seinem Leben mitgehörte. Man hat veranlasst, dass die Schriften Luisas herausgeholt wurden aus dem Archiv. Daran war in besonderer Weise Kardinal Ratzinger beteiligt. Er hat dann gestattet, dass sie kopiert werden durften. Und diese Schriften wurden dann auch herangezogen für den Seligsprechungsprozess Luisa Picaretas. Kardinal Ratzinger gab damals dann die Anregung an die Diözese von Trani, mit dem Diözesanenprozess zu beginnen. In diesem Diözesanenprozess wurden ihre Schriften dann wiederum geprüft. Der Prozess wurde dann 2004 abgeschlossen und ging dann auf die vatikanische Ebene, wo er bis heute läuft. Ihre Schriften sind da auch wieder geprüft worden und man weiß es eben jetzt, ich sag mal aus inoffiziellen Quellen, dass die Gutachter den Schriften dann eben auch bestätigt haben und gesagt, sie widersprechen in keinster Weise den Lehren der Kirche. Das ist der derzeitige Stand. Vor 3 Jahren wurde dann die Biografie von Luisa Picaretta von der Vatikan-Druckerei herausgegeben. Ja, soweit jetzt erstmal. Ich sehe, dass wir langsam uns dem Ende der Sendezeit nähern. Wenn Sie sich da weiter informieren wollen, wir haben also eine Webseite in der Schweiz, die heißt fiat3herzen.ch. Dort können Sie auch schon einen Einblick in die Schriften Luisas nehmen, die es in deutscher Übersetzung bisher noch nicht als Bücher gibt, aber wir haben die Manuskripte, die deutschen Übersetzungen dort eingestellt. Dann werden wir, Schwester Monika und ich, einen Einkehrtag oder Einkehrtage halten in Hildesrieden am 29. und 30. September. Das beginnt dann um 10.03 Uhr, um Viertel nach eins, und zwar im Pfarreisaal. Gegenüber vom Roten Löwen. Ja, jene, die sich da interessieren, sind sehr herzlich eingeladen. Im Pavis Verlag gibt es einige Schriften über Luisa Picaretta, die Sie dort bestellen können. Also es gibt so mehr, ich sag mal, Einführungsschriften und auch theologische Einführungen. Da können Sie dann eben mal im Internet schauen, was es dort gibt. Ja. Wir möchten zum Abschluss noch dann einen Hymnus singen an den göttlichen Willen. Den Schwester Monika hat das, oder das ist entstanden, Text und Melodie in ihren persönlichen Exerzitien. Und ja, wir möchten Ihnen das einfach mal so gemeinsam vortragen.
Fiat voluntas tua, sic ut in cielo et in terra. Fiat mihi secundum verbum tuum.
Dank. Das war die Sendung mit dem Titel «Das Leben im Reich des göttlichen Willens nach den Schriften Luisa Picaretta». Herzlich vergelt's Gott der Schwester Monika Örtig und dem Herr Manfred Anders. Schwester Monika und Herr Anders, wir wünschen Ihnen viel Kraft, Mut und Gottes Segen. Natürlich auch Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, möchte ich Danke sagen, dass Sie Radio Gloria eingeschaltet haben und mit uns verbunden sind. Auch Ihnen Gottes Segen. Und machen wir es doch wie Luisa Picaretta: Wandeln im Ruf von der Heiligkeit.